Es ist eine perfekte Darstellung des Wortes, das wir seit dem letzten Jahr, des Bibelwortes, das wir seit dem letzten Jahr gut kennen. Was da heißt, dass Gott sagt, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist geben. Die größten Probleme, die ein Mensch hat, sind innerer Art. Die sind in uns drin, die sind nicht die Umstände. Es ist das eigene Herz, die Beschaffenheit des eigenen Inneren, das die größten Mauern oder gläsernen Wände, die wir es in der Pantomime gesehen haben, in meinem Leben hervorbringt. Diese gläserne Wand ist vielleicht eine Ablehnung, die ich nicht überwinden kann. Oder ein Bruch in meiner Identität. Ich fühle mich nicht gleichwertig mit anderen. Würde ich nie sagen, empfinde ich aber in meinem Innern so. Es sind verpasste Möglichkeiten, sich beruflich zu entwickeln. Es ist irgendwie eine Begrenzung meines Lebens, über die ich nicht hinauskomme. Und wenn jetzt im Kopf jeder mal so einen Stift zur Hand nehmen würde und vor sich eine Glaswand sieht, nur im Kopf, könnte man ja sein eigenes Thema mal auf diese Glaswand draufschreiben. Was ist denn meine Wand, die ich im Herzen habe? Worin besteht sie denn? Gott möchte an unserem Herzen arbeiten, weil er uns in seinem Wort mitgeteilt hat, dass dort die entscheidenden Veränderungen beginnen müssen. Das Sichtbare beginnt immer im unsichtbaren Bereich des Herzens. Und was dort nicht beginnt, wird nicht wirklich neu in meinem Leben. Ich habe mal zwei Bilder so um mich herum gesehen, die mich sehr beeindruckt haben. Bei einem Spaziergang sah ich mal einen hohlen Baum, der innen völlig verfault war. Es war also nur noch die äußere Hülle vorhanden. Aber in diesem Baum wuchs ein neuer Baum. In seiner Mitte, auf seinen Wurzeln, wuchs ein neuer Baum. Es war für mich ein Bild der Hoffnung. Es gibt ja so viel Hoffnungsloses. In der Seelsorge habe ich ja auch viel mit Ehegesprächen zu tun. Und da weiß ich sehr genau, wie Hoffnung und Hoffnungslosigkeit manchmal sehr eng beieinander liegen können. Sehr eng. Aber Gott möchte an unserem Herzen handeln. Und er möchte uns eine Hoffnung geben, die wir selber uns nicht geben können. Deswegen sprechen wir heute Abend über geistliches Leben zwischen Zusammenbruch und Aufbruch. Und ein zweites Bild, das habe ich mal von Afrika her gesehen. Da gibt es ja große Wüstengebiete. Und immer wieder wurden Versuche unternommen, Wüstengebiete neu zu bepflanzen. Sie also neu mit Bäumen, mit Sträuchern zu versehen, um sie fruchtbar zu machen. Und das hat oft nicht geklappt. Bis jemand mal auf eine geniale Idee gekommen ist. Der hat gesagt, lass uns doch mal gucken, ob wir Gebiete finden, wo früher einmal Bäume gestanden haben. Und dort, wo früher mal ein Baum stand, pflanzen wir einen neuen. Und das hat funktioniert. An diesen Stellen wuchsen Bäume und haben eine Wüste verwandelt. Und so möchte Gott auch unser Herz verwandeln, auch wenn der ein oder andere sagt, es gibt bei mir so eine Wüstenzeit. Es ist so vieles nicht geworden, was ich mir mal erträumt oder gedacht habe. Wo Gott an unser Leben heran darf, wo wir ihn einladen und wo wir seine Wege akzeptieren, die er bereithält, möchte er aus einer Wüste ein neues, fruchtbares Land machen. Und zu dem Thema geistliches Leben zwischen Zusammenbruch und Aufbruch möchte ich gerne mal zwei Feststellungen am Anfang machen, bevor es richtig losgeht. Die eine lautet, es gibt keinen Glauben, der so sicher ist, dass er durch Anfechtungen nicht ins Wanken kommen könnte. Und die zweite Bemerkung ist die, es gibt keine Erschütterung, die Gott nicht verwandeln könnte, sodass ich gestärkt und erneuert aus ihr hervorgehe. Aber diese beiden Wahrheiten, die gehören immer zusammen. Und sie bilden letztlich die beiden Spannungspunkte unseres Themas. Ich bin nie so sicher, in meinem Glauben, in meinem Leben nicht, auch nicht in meiner Ehe, dass es keine Erschütterung geben könnte. Aber es gibt keine Erschütterung, die Gott nicht verwandeln könnte. Und deswegen hat der Gründungsvater unseres Hauses, wo ich herkomme, des Julius Schniewendhauses, mal gesagt, Pfarrer Jansa, du wirst hilflos gemacht, damit Gott dir besser helfen kann, damit er mehr tun kann in deinem Leben. Und das ist ein Thema, das ist schon angeklungen bei der Person des Apostels Petrus, der genau das erfahren hat. Ich beziehe mich heute auf den Text in Lukas 22. Und ich lese diesen Abschnitt nochmal vor, ab Vers 31. Dort heißt es, dass Jesus Simon Petrus anspricht und ihm Folgendes sagt. Hören wir mal genau hin. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Soweit der Text. Ich möchte mal versuchen, obwohl er so kurz ist, in sieben Schritten mit euch durch diesen Text hindurchzugehen. Sieben kurze kleine Schritte. Der erste. Der Ausgangspunkt dieser ganzen Begebenheit ist die Einsetzung des heiligen Abendmahles. Und darin erklärt Jesus, dass sein Tod am Kreuz bevorsteht und was dieser Tod bedeutet. Er teilt seinen Jüngern mit, dass sie seinen Tod brauchen, um für ihr Leben Vergebung zu empfangen und in die Gemeinschaft mit Gott überhaupt richtig hineinkommen zu können. Sie brauchen sein vergossenes Blut für die Reinigung von ihrer Schuld. So, das heilige Mahl ist der Ausgangspunkt. Es gab vielleicht keinen Moment in der Passionsgeschichte, wo die Jünger eine dichtere geistliche Zeit hatten wie dieses Abendmahl. Nun war das Abendmahl ja eingebettet in das Pesachfest, in das jüdische Pesachfest. Und da gedenken die Juden an die Herausführung aus der Sklaverei in Ägypten. Das feiern sie groß. Auch dann mit dem Sederabend, wo vier Becher ausgegeben werden für jeden Teilnehmenden. Und einer der vier Becher ist der Abendmahlsbecher, den wir bis heute in unserer Abendmahlsfeier zur Hand nehmen. Über den Jesus sagt, das ist mein Blut. Das Blut des Bundes, das für dich vergossen wird, damit in deinem Leben etwas neu werden kann. Ein heiliger Moment. Ich habe mich gefragt, nach diesem Ereignis, nach dieser Einsetzung, wann war eigentlich das nächste Abendmahl, das die Jünger gefeiert haben? Denn dann kam ja die Gefangennahme, der Kreuzestod, dann waren sie ziemlich durcheinander. Wann haben sie eigentlich das nächste Mal Abendmahl gefeiert? Eigentlich nach Pfingsten. Nach Auferstehung und Pfingsten. Und Jesus ist gegenwärtig in diesem Mahl. Warum betone ich das? Liebe Freunde, ich will mal eins sagen. Es gibt in unserem Leben, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, immer zwei Kreuze, zwei, zu denen wir eine lebendige Beziehung brauchen, nicht nur eins. Das eine Kreuz, das ist das erlösende Kreuz. Das ist das, an dem Jesus hing. Und dieses Kreuz ist so wesentlich, weil Gott dadurch die Problemzone meines Lebens behandelt. Weil er die Schuldfrage meines Lebens in Ordnung bringen will. Weil er mich heil machen will von den Verletzungen, die im Laufe des Lebens bei mir angekommen sind. Weil er nach meinem Herzen greift, das erlösende Kreuz. Das braucht jeder Christ. Es reicht nicht darüber, etwas zu wissen, sondern ich muss es in Anspruch nehmen. Und das zweite ist das zu tragende Kreuz. Das Kreuz, das Jesus auch jedem Christen gibt, unabhängig von seiner Begabung und unabhängig von seiner Prägung und von der Kirche, zu der er gehört oder was auch immer. Das zu tragende Kreuz ist das Ja zu den Lasten, die der Dienst für Jesus mit sich bringt. Den Einschränkungen, die ich habe, weil ich Jesus nachfolge. Und nur wenn ich ein Ja zu beiden Kreuzen habe, kann mein geistliches Leben gesund sein. Wenn ich eines von beiden verliere, kommt es zu einer Schwierigkeit. Ich brauche ein Ja zu beiden Kreuzen. Und beide gehören zusammen. Sie sind nicht dieselben, sie sind nicht identisch. Jesus hat meine Erlösung ganz alleine vollbracht am Kreuz. Da muss ich nichts hinzufügen. Aber aus dem einen Kreuz ergibt sich das andere. Die beiden gehören zusammen und sind doch voneinander geschieden. Das ist wichtig, denn es spielt jetzt in Kürze eine Rolle. Zweitens, der zweite Schritt. Trotz dieser heiligen Atmosphäre, Jesus setzt das heilige Mahl ein, kommt es im Jüngerkreis zu einer ziemlich, na sagen wir mal, unerwarteten Diskussion. Sie diskutieren über die Frage, wer von ihnen eigentlich nun der Größte sei. Das haben sie bestimmt nicht so gemacht, wie es da steht. Die haben das feiner ausgedrückt. Aber es ging um die Frage, wer hat denn unter den frommen Leuten die größte Bedeutung? Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Gibt es denn diese Diskussion heute auch noch? Ach, das ist aber schön. Eine ehrliche Stimme. Ich glaube nämlich, dass diese Diskussion bis heute nie aufgehört hat. Auch wenn wir sie nicht so offen und holzschnittartig führen, das ist ja völlig klar. Man weiß ja, dass das irgendwie nicht richtig ist. Aber die Frage, welche Rolle spiele ich denn hier, die hat nicht aufgehört, relevant zu sein. Und Jesus hat diese ganze Diskussion, wo es um das Alleinstellungsmerkmal der eigenen Persönlichkeit geht, wie komme ich dabei weg, welche Aufmerksamkeit, welchen Leumund ernte ich? Wie wird meine Arbeit in der Gemeinde überhaupt bewertet, wird sie überhaupt gesehen? Und wie komme ich dabei weg? Alles das spielt im Hintergrund eine Rolle, eine große Rolle. Und Jesus sagt, das ist eine weltförmige Gesinnung. Denn er hat selber gesagt, des Menschensohn ist nicht gekommen, bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich möchte an dieser Stelle mal auf ein seelsorgerliches Problem zu sprechen kommen, das hier auch eine Rolle spielt, deswegen muss ich drauf kommen. Es gibt eine große Schwierigkeit, die dann entsteht, wenn jemand den Erfolg in seinem Dienst für Jesus verknüpft mit dem Stopfen von Löchern im eigenen Inneren. Ich sage ein Beispiel. Nehmen wir mal an, eine Person leidet an ihrer Erfolglosigkeit in irgendeiner Beziehung, beruflich oder sonst wo, und sagt, nun ist Jesus in meinem Leben und nun will ich mit Jesus alle die Erfolge haben, die ich früher nicht hatte. Ich verknüpfe also ein Defizit, das ich habe, mit meinem Dienst für Jesus. Ich mache es nicht nur für andere. Ich mache es nicht nur für ihn. Ich mache es eben auch für mich. Verstehst du? Was ist das Problem an dieser Haltung? Kein Mensch muss drüber reden. Aber was passiert, wenn ich diese Haltung still, heimlich für mich im Herzen pflege? Was ist die Folge? Die ist nämlich so, die Erfolge kann ich gut verkraften, aber die machen mich nie satt. Aber wenn es zu Misserfolgen kommt, die kommen ja auch ab und zu mal, dann beeinflussen die Misserfolge sofort meinen Glauben. Ich denke dann, dass Gott mit mir nicht mehr so richtig will, dass er mich nicht mehr so gebrauchen kann, dass er mich nicht mehr richtig liebt, weil er mir ja die Erfolge nicht gibt, die ich so sehr ersehne. Es kommt zu großen Missverständnissen. Und in manchen Fällen zu einer wirklichen Erschütterung des Glaubens. Deswegen muss die Sorge Gottes für mein Leben getrennt werden und getrennt sein von dem Dienst, den ich für ihn tue. Jesus sorgt sich um dein Herz. Er sorgt sich um alle Verletzungen meines Lebens. Aber das darf nichts mit meinem Dienst zu tun haben. Wenn ich also für andere Menschen da bin, will ich nicht dafür für sie da sein, um selbst einen Erfolg abzukassieren. Sondern ich will für sie da sein, weil Jesus für mich in derselben Weise da war und ich etwas weitergebe. Aber ich erwarte von ihm, dass er sich um meine Bedürfnisse kümmert. Das muss ich nicht in die eigene Hand nehmen. Das ist sehr wichtig. Ich kenne selbst Pfarrer und Pastoren, die diese Verbindung nicht getrennt haben und die in Schwierigkeiten kamen, weil sie eigene Wünsche verknüpft haben mit dem Dienst. Das muss geschieden sein. Beides ist legitim, aber es muss geschieden sein. Das ist ganz wesentlich. So, und dann bin ich bei unserem dritten Schritt. Jesus eröffnet von seiner Seite her das seelsorgerliche Gespräch. Das ist interessant. Da bin ich schon mal hängen geblieben. Also hallo, wie würdest du empfinden, wenn du sagen würdest, du hör mal, du musst mal in Seelsorge gehen, wenn das einer zu dir sagt. Da würden die alle sagen, pass mal auf, das weiß ich aber selber besser. Verstehst du? Ich habe kürzlich mal einen kirchlichen Mitarbeiter getroffen, der sich förmlich darüber aufregt und sagte, ich kam nach einer Veranstaltung an und da hat mir einer gesagt, du musst mal in Seelsorge. So, da denke ich, was der sich einbildet, der weiß doch gar nicht. Was ist denn hier los? Also das ist nicht so einfach. Normalerweise ist ja die Seelsorge immer reaktiv. Also man macht nichts und jemand, der auf die Idee kommt, ich könnte ja mal irgendwo hingehen, klopft dann an die Tür und dann wird was draus. Aber in diesem Fall ist Jesus proaktiv. Er geht auf Petrus zu und verwickelt ihn in ein Gespräch. Das hat es immer mal gegeben. Nicht so oft im Leben Jesu. Er war meistens reaktiv. Die Leute sind zu ihm gekommen, er hat geantwortet. Aber an manchen Stellen, wie zum Beispiel bei dem Zöllner Zachäus, heute muss ich in dein Haus kommen, war er proaktiv. Es gibt Momente in unserem Leben, da kommt Jesus auf dich zu, obwohl du ihn nicht bestellt hast. Obwohl du ihn nicht gerufen hast. Und das sind besonders wesentliche, wichtige Zusammenhänge in unserem Leben. Und die Anrede Petrus, dass er also seinen Namen zweimal erwähnt, unterstreicht die Dringlichkeit des Anliegens. So. Also, Petrus war ein geistlicher Mann, der viel mit Jesus erlebt hat. Er hat Heilungen erlebt. Er war auf dem Berg der Verklärung dabei. Der hat den alten Bund gesehen, der hat den neuen Bund. Also, was da alles los war, war enorm. Aber er hatte keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, was gerade im Begriff ist, auf ihn zuzukommen. Die vielen geistlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben, bedeuten nicht automatisch, dass ich verstehe, in welcher Lebensphase ich jetzt bin. Ich kann mich schwer irren. Und deswegen brauche ich einen geistlichen Vater. Also jemanden, wie Jesus das getan hat, der sagt, du hör mal, ich will dir etwas vermitteln, was ich im Gebet für dich gehört habe, was auf dich zukommt, damit du vorbereitet und zubereitet bist. Ich lasse dich nicht hängen. Deswegen spreche ich dich an. Das ist sehr interessant. Was ist denn ein geistlicher Vater? Ein geistlicher Vater ist jemand, der mich in die Bereiche der Jesus-Nachfolge hineinführt, in die ich ohne Hilfe nicht hineinkomme. Wir sehen das zum Beispiel auch im Alten Testament, in 2. Könige 6 gab es ja die berühmte Situation des Propheten Elisa mit seinem Knecht. Nicht wahr? Die waren in Dothan, die Stadt war von einer Armeeeinheit umringt, es gab kein Raus und kein Rein und da zitterte der Knecht. Und der Prophet Elisa packte seine Bem aus und aß in aller Ruhe. Und da kam die ins Gespräch, siehst du nicht, dass wir hier mächtig in der Falle sind? Die bringen uns um, wenn die uns ergreifen. Und da sagt er, und da spricht der Prophet Elisa ein Gebet und sagt, Gott, öffne ihm die Augen. Das war der väterliche Dienst. Der Dienst des geistlichen Vaters. Er betet, Gott öffne ihm die Augen. Und dann sah er die himmlischen Heerscharen, die er vorher nicht sehen konnte. Jetzt mal zu unserem Text zurückgekehrt, macht Jesus etwas Ähnliches. Er informiert Petrus über Vorgänge, die er nicht weiß, um ihm die Chance zu geben, sich darauf einzustellen. Vielleicht tut er dasselbe mit dir. Ich möchte dir nur mal einen Rat geben, achte mal darauf, auf die Momente, wo Jesus mit dir redet, ohne dass es einen Anlass einer vorherigen Fürbitte oder eines Impulses von deiner Seite her gibt. Achte mal darauf. Wenn Jesus anfängt, zu dir zu sprechen, hat er ein Anliegen. So, und das Interessante ist ja hier bei diesem dritten Schritt, es kommt zu einem Zuspruch der Liebe, wie er nicht tiefer hätte sein können. Mensch, stell dir mal vor, was Jesus ankündigen muss: Petrus, du wirst eine Menge schlimmer Dinge tun. Aber zusammengefasst kann man sagen, aber ich halte an dir fest. Ich will dich nicht verlieren. Du wirst mir Schmerzen bereiten, aber trotzdem hänge ich an dir. All dein kommendes Versagen löst meine Liebe zu dir nicht auf. Das ist die Botschaft. Da werden Gottesbilder korrigiert, die mitunter auch in unseren Köpfen herumgeistern. So nach dem Motto: Sobald etwas schief läuft in meinem Leben, ist Gott weit weg. Ist Jesus enttäuscht, lässt er mich links liegen, will er mit mir nichts mehr zu tun haben. Wir übertragen unser eigenes Herz auf Gott. Und deswegen, wenn wir das machen, schauen wir nicht Gott an, sondern wir schauen eigentlich unsere eigene Folie an, die wir Gott aufkleben. Wir schauen unsere eigenen Denkweisen an. Und die erste seelsorgerliche Hilfe, die Petrus noch bevor es losgeht, von Jesus bekommt, ist die, dass er sagt: Du Petrus, was immer passiert, ob du mir das jetzt glaubst oder nicht, ich bin anders wie du. Und darin liegt für dich eine Chance. Meine Liebe ist viel größer, als du dir das vorstellen kannst. Und darin liegt für dich der Halt, die Hilfe, die du dir selber nicht geben kannst. Also nicht meine Idee, wie Gott sein müsste oder reagieren müsste, ist das Entscheidende, sondern Jesus korrigiert das Bild seiner Person im Leben eines Menschen, der kurz vor Turbulenzen höchsten Ausmaßes steht. Das macht er auch mit uns, weil er möchte, dass seine Liebe gerade in den Zeiten, wo es mir schlecht geht, einen Eingang in unsere Herzen findet. Es braucht diese Verbindung der Liebe Jesu, die ich sehen muss, damit ich sie glauben kann. Und das ist ein gewaltiger Vorgang. Und das Letzte zu diesem dritten Schritt ist dieses: Die Liebeserklärung Jesu ist die Basis der inneren Heilung. Weil er dich auch nach dem Versagen immer noch für wertvoll hält, gibt es eine Hoffnung in deinem Leben. Die Hoffnung, die liegt nicht in unserem Verhalten. Sie liegt in der ungebrochenen Liebe Gottes zu deiner Person. Du kannst sagen, aber ich merke doch davon nichts. Ich spüre nichts, ich fühle nichts, um mich ist alles tot. Mag sein. Aber dann geht es dir so, wie uns als Eltern mit unseren Kindern, wir haben ja drei Kinder, die inzwischen alle schon etwas älter sind, als im Haus sind, als die kleiner waren und eine heulte von unseren drei Töchtern, haben wir uns mit diesem Kind, das weinte, natürlich hingesetzt und haben es versucht zu trösten. So, jetzt war dieses Kind in einer privilegierten Position. Papa und Mama beschäftigen sich nur mit mir. Aber es hat davon gar nichts gemerkt. So lange, bis der Trost in seinem Herzen oder in ihrem Herzen ankam. Als der Trost ankam, spürte das Kind wieder die Liebe. Aber da waren wir schon von Anfang an. Aber das Kind hat sozusagen die Liebe nicht aufnehmen können. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da können wir Gottes Liebe nicht fühlen. Aber wenn Jesus sagt, ich halte an dir fest, ist das der stärkste Zuspruch, die stärkste Basis unseres Lebens, die wir brauchen. Das heißt nicht, dass Sünde egal ist. Das wäre ein Missverständnis. Aber es heißt, dass Jesus Petrus nicht aufgibt. Und deswegen gibt er dich auch nicht auf. Vielleicht gibst du dich selber auf, aber Jesus gibt dich nicht auf. Das ist ein gewaltiger Zuspruch. Er behält sein Interesse ungebrochen an deinem Leben, egal was da passiert ist und egal was schiefgegangen ist. Das ist ein gewaltiger Vorgang, finde ich.
Amen.
Ja, ja. Vierter Schritt. Jetzt beginnt das Gespräch erst richtig Fahrt aufzunehmen. Jesus benennt zwei Gefährdungen und einen zweifachen Trost für einen Mann, der vor einer erheblichen Krise in seinem Leben steht. Die Gefährdung ist, schnell genannt, der Satan schüttelt euch, er darf an euch ran. Denkt man Hiob 1. Und die zweite Gefährdung, dein Glaube wird ganz schwach werden. Na hallo. Also ich könnte mir auch einen besseren Zuspruch vorstellen, verstehst du? Aber es war die reine Wahrheit. Jesus sagt das einem bewährten Mitarbeiter, dass Petrus war nun wirklich alles andere als ein Randsiedler der Gemeinde, verstehst du? Er stand im Zentrum, er war die Mitte des ganzen Kreises, er fühlte sich als der Chef des ganzen Kreises. Und dem sagt Jesus, dein Glaube wird ganz schwach werden, ganz schwach. Und wenn das einem Petrus passieren konnte, kann uns das auch passieren. Und interessant ist, ich komme mal zu diesem Punkt, der Satan hat begehrt, euch zu sichten, da komme ich gleich hin, aber dass Jesus einen zweifachen Trost dagegen hält. Er sagt, diesen beiden Gefährdungen steht ein zweifacher Trost gegenüber, den ich dir heute auch mitgebe, damit du einen Halt in deinem Leben hast. Und dieser zweifache Trost heißt, erstens, ich habe für dich gebetet und zweitens, ich freue mich auf deine Bekehrung und auf deinen zukünftigen Dienst. Jesus guckt schon, bevor die Krise überhaupt kommt, bevor sie da ist, guckt er schon über sie hinaus und sagt, ich freue mich auf die Veränderung, die die Krise in deinem Leben hervorbringen wird. Und deswegen habe ich für dich gebetet. Ich habe mich vor Gott für dich eingesetzt, damit aus dem Schwachwerden des Glaubens kein Abriss des Glaubens wird, wie bei Judas, seinem Kollegen aus dem Jüngerkreis. Gehen wir mal die Dinge kurz ein bisschen durch in diesem vierten Schritt. Der Satan hat begehrt, euch zu sichten. Judas hatte er schon beeinflusst. Und nun war er nach der Suche nach neuen Ungereimtheiten im Jüngerkreis. Und da fand er die Selbstgerechtigkeit des Petrus. Das war ihm ein willkommenes Tor, den nächsten Mitarbeiter zu schütteln und zu Fall zu bringen. Was lernen wir denn daraus? Eine sehr wichtige Botschaft. Unsere Selbstgerechtigkeit hält den Teufel nicht ab, uns zu schütteln. Selbstgerechtigkeit ist kein Schutz. Es ist ein offenes Scheunentor in der unsichtbaren Welt. Ich brauche die Gerechtigkeit Jesu. Ich brauche eine Klärung der Konflikte meines Lebens in dem Sinne, dass ich das Blut Jesu in Anspruch nehme und nicht nur Recht haben will. Verstehst du? Dass ich das Blut Jesu in Anspruch nehme und dass ich es vollziehe und nicht noch darüber nachdenke. Ich muss es machen, sonst funktioniert es nicht. Das ist in jeder Beichte der entscheidende Punkt. Wo ich nur im Kopf über was nachdenke, habe ich noch nichts ergriffen, noch nichts. Ich muss es in Anspruch nehmen. Und nur die Gerechtigkeit, die durch Buße und Beichte in meinem Leben zustande gekommen ist, ist eine sichere Bank. Alles andere hält die Mächte der Finsternis nicht ab, unser Leben zu schütteln und durcheinander zu bringen. Alles andere taugt nichts. Und wenn wir das begreifen könnten, hätten wir eine Basis zu sagen, ich suche die Klärung meines Lebens. Ich verlasse mich nicht auf meine Eigenbewertung meines Lebens, auf meine eigene Einschätzung eines Konfliktes. Ich suche wirklich das Licht Gottes. Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Und dann geht es ja weiter, damit dein Glaube nicht aufhört. Die Beichte heißt ja immer Platz machen für Gott. Beichte heißt Anerkennung eigenen Versagens, Ablegen von Bindungen, aber auch wachsen in der Demut. Denn jede Beichte ist immer auch eine Demütigung. Und wer die annimmt, der empfängt Demut. Und die Heilige Schrift sagt, dass Gott den Demütigen was gibt? Gnade. Da muss ich aber erst mal hinkommen. So, damit dein Glaube nicht aufhört, das heißt eigentlich jetzt vom griechischen Text her, damit dein Glaube nicht desertiert, damit dann also nicht abhaut und sich in nichts auflöst wie ein Soldat, der weiß, wir verlieren und abhaut. Hier haben wir einen glimmenden Docht vor uns, den der Herr nicht verlöschen lässt. Ein Vollblut-Charismatiker wie Petrus kann den Glauben verlieren. Aber das Schöne ist, dass Jesus sich um diesen Glauben kümmert. Glaube ist nämlich nicht das, was ich aus eigener Kraft hervorbringe, sondern Glaube ist ein Geschenk Jesu. Er kümmert sich um deinen Glauben. Und er möchte deinen Glauben entwickeln. Und deswegen ist der Glaube in seiner Hand und nicht in unserer. Ich habe für dich gebetet, es ist ein priesterliches Gebet, das bereits vor der Katastrophe beginnt und das Petrus in der Katastrophe trägt. Für uns sind die Fürbitten immer ein wichtiger Teil des Dienstes im Schneewindhaus. Eine Fürbitte, die an jemandem festhält, der den Herrn verleugnen wird, das ist ein Hammer. Ich möchte euch mal um ein kleines Experiment bitten an dieser Stelle. Wenn ihr mal für einen Moment die Augen schließt und euch mal vorstellt, wer von den guten Freunden, die ich habe, ist derjenige oder diejenige, wo ich die tiefsten Anliegen meines Lebens besprechen kann. Ja? Habt ihr alle so eine Person? In eurem Kopf will ich nur mal, dass ihr an diese Person denkt, wo ihr am ehesten sagen würdet, mit der Person kann ich die tiefsten Problemzonen und auch Freuden, also die tiefsten Lebenslagen besprechen. Habt ihr diese Person vor eurem inneren Auge? Habt ihr die? Hebt mal eure Hand, wenn ihr die habt. Na gut, einige haben sie. Okay. Und jetzt möchte ich euch mal um eine zweite Vorstellung bitten. Dass diese Person, wo ein tiefes Vertrauensverhältnis gewachsen ist, öffentlich erklärt, mit euch nie etwas zu tun gehabt zu haben. Öffentlich. Wie würdet ihr darauf reagieren? Das wäre ja nicht nur eine Enttäuschung, sondern das ist ein kaum zu beschreibender Konflikt. Und in den ist Jesus drin. Und ich bin mal in einer Gemeinde gewesen, da habe ich gebetet für diese Gemeinde und auf einmal zeigte Gott mir, dass ich in Anlehnung an ein Psalmwort für die Gemeinde beten sollte. Und zwar so, ich sollte beten, Herr, gib die Werke deiner Hände nicht auf. Alles war in Ordnung, die Gemeinde lief. Es war keine Wolke am Himmel. Aber der Herr sagte jetzt schon, fang an für diese Gemeinde zu beten, Herr, gib die Werke deiner Hände nicht auf. Ein Jahr später kam es zu einer existenziellen Krise und die Gemeinde überlebte. Es war ein Gebet, das der Herr vorher durch seinen Heiligen Geist inspiriert hat, obwohl nichts zu sehen war. In dieser Weise betet Jesus für Petrus. Und der letzte Punkt in diesem vierten Schritt ist ja der Hammer. Jetzt wird diesem Petrus gesagt, und wenn du dich bekehrst, wenn du dich dermaleinst bekehrst, hallo? Übrigens steht hier im Griechischen das Wort Epistrepho, das ist der Fachausdruck für Bekehrung. Ja? Damit meinen wir ja eigentlich, bekehren sollen sich Leute, die Jesus noch nicht kennen. Jetzt wird aber derselbe Begriff auf einen bewährten Mitarbeiter angewandt. Das ist schon ein Hammer. Das heißt, auch Christen, die sehr viel mit dem Herrn erlebt haben, brauchen manchmal eine neue Bekehrung. Bekehrung in dem Sinne, eine neue Hinwendung meines Lebens zu Jesus, eine Ordnung der inneren Verhältnisse meines Herzens. Ich bin zu weit von ihm weggekommen, trotz vieler guter Erfahrungen in meiner Vergangenheit. Ich brauche eine neue Hinwendung zu Jesus. Also, Ich will damit sagen, wir könnten an dieser Stelle uns mal die Frage stellen, ist das nicht auch ein Ruf Gottes an uns? Möchte er nicht auch von dir, dass du dein Leben neu in neuer Hingabe in seine Hände legst? 5. Schritt. Also es wird immer heißer auf diesem Text, dass alles kaum zu Begreifende ist ja nun folgendes: Petrus nimmt nichts an. Kannst du dir vorstellen? Der ist so überzeugt von sich, dass er nicht, Jesus redet mit ihm, nicht irgendwie einer seiner Mitjünger, verstehst du? Und er nimmt nichts an. Null. Als ich das feststellte, habe ich mir selber eine Frage gestellt und ich möchte euch diese Frage weitergeben. Wo bin ich persönlich resistent gegenüber Jesus? Wo bin ich nicht mehr ansprechbar? Wisst ihr, warum ich das frage? Ich habe festgestellt, auch durch die Seelsorge, die eigene Annahmeverweigerung merkt man nicht. Ich könnte auch sagen, die eigene geistliche Resistenz, die merke ich selber nicht. Petrus hat es auch nicht gemerkt. Für ihn war das normal. Für ihn war es sicher, dass das nicht so kommt, wie Jesus es ankündigt. Er wusste es besser. Das heißt, wir alle können unser Leben falsch einschätzen. Und da möchte uns Jesus zur Hilfe kommen. Die Frage lautet, wie gehe ich denn nun mit jemandem um, der nichts annimmt? Kennt ihr solche Erlebnisse in eurem Leben? Wie gehe ich mit Leuten um, die also das, was ich ihnen vermitteln will, total ablocken? Die Antwort ist eine sehr schlichte. Sage ihnen das, was Gott auf dein Herz gelegt hat, trotzdem. Sprich trotzdem aus, was Gott auf dein Herz gelegt hat. Es ist wichtig, nicht zu schweigen. Aber auch nicht in den anderen nun gefügig machen zu wollen. Wir denken immer, wir müssen die Leute um uns herum, die uns nicht hören, gefügig machen und wenden allerlei Mittelchen dafür an, das zu erreichen. Das ist gar nicht unser Auftrag. Nur der Heilige Geist kann eine Veränderung im Leben eines Menschen herstellen. Ich kann das gar nicht. Aber ich habe die Aufgabe, das auszusprechen, was Gott mir gegeben hat für eine Person, für einen Menschen. Ich habe Leute erlebt, die, nachdem sie das gehört haben, die Seelsorge abgebrochen haben und weggegangen sind. Das Recht hat jeder. Aber ich habe ihnen trotzdem gesagt, was Jesus mir für sie aufs Herz gegeben hat. Und ich bin darüber nicht beleidigt, um das auch noch hinterherzufügen. Ich bin nicht beleidigt. Sie haben das Recht zu sagen, ich will dich nicht hören. So wie Petrus das Recht hatte, zu Jesus zu sagen, ich glaube dir das nicht. Also, Petrus nimmt nichts an, aber Jesus müht sich trotzdem um ihn. 6. Schritt, vorletzter. Jetzt erst stellt Jesus die Linse nochmal scharf, wo er ihm sagt, diese berühmten Worte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Also, hat Jesus nicht gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Hat er das nicht gesagt? Jetzt ist hier so ein Fall, wo genau das passiert. Dreimal, warum dreimal? Die dreifache Verleugnung heißt, hier ist kein Versehen passiert. Es ist bewusst geschehen. Und für Jesus ist das Ganze ein großer Schmerz. Die Blicke treffen sich ja. Petrus im Wachhof, Jesus vor der Anklage. Die Blicke der beiden treffen sich. Und da wird etwas kommuniziert ohne Worte. Du hast geleugnet, mich überhaupt jemals gekannt zu haben. Nach 3 Jahren Jüngerschaft, engster Lebensgemeinschaft, hast du offen behauptet, mit mir nie was zu tun gehabt zu haben. Aber wisst ihr, was ich feststelle? Es gibt 2 Dinge, die muss ich mit euch teilen, weil sie von allergrößter Bedeutung sind. Erstens, Jesus ist nicht enttäuscht. Er benimmt sich nicht wie eine enttäuschte Person. Auch dann in Johannes 21 nicht, wo am See Tiberias die Sache wieder in Ordnung kommt, benimmt er sich nicht wie eine verletzte, enttäuschte Person. Na, habe ich dir das nicht gesagt? Wolltest mir ja nicht glauben. Das hören wir nicht. Was bedeutet das? Das ist eine wichtige geistliche Lektion. Menschen, die im Glauben reif werden wollen, oder sagen wir es anders, die Glaubensreife, die Menschen anstreben, zeigt sich unter anderem im Umgang mit unseren Enttäuschungen. Wie gehst du mit deinen Enttäuschungen um? Das sagt etwas aus über die Reife im Glauben. Wenn Leute dich wirklich enttäuschen, was ist deine Reaktion? Was machst du? Man kann brüllen und schimpfen und kann die eigenen Rechte herausarbeiten, die man hat und wie groß die Enttäuschung ist. Der Herr hat das alles nicht gemacht. Er hält die Enttäuschung eines Petrus aus und hält zu gleichermaßen an ihm fest und sagt, ich will trotzdem mit dir etwas zu tun haben. Ist das nicht gewaltig? Auch wir werden enttäuscht, manchmal auch von anderen Christen. Die irgendwas, das wir ihnen anvertraut haben, weitererzählen zum Beispiel. Die das Vertrauen enttäuschen. Oder die uns in Sachen Zuverlässigkeit enttäuschen. Oder die plötzlich eine Stellung gegen uns einnehmen und uns enttäuschen. Aber was machst du mit dem Frust? Geistliche Reife bedeutet, ich lasse mich nicht enttäuschen. Und ich halte an dem Bruder fest. Das ist geistliche Reife. Und dort möchte Jesus mit einem Petrus hin, deswegen hat er dessen enttäuschendes Verhalten erstmal in vollem Umfang zugelassen. Denn es ist immer der Blick auf die eigene Geschichte, die uns reif werden lässt. Wenn ich wahrnehme, was ich anderen Menschen mit meinem Verhalten zugemutet habe, wenn ich das mal wahrnehme, in einem bestimmten Augenblick meines Lebens, dann werde ich barmherzig mit dem, was andere mir zumuten. Ich lerne zu verstehen, dass geistliches Leben bedeutet, dass Enttäuschungen unsere Beziehungen nicht prägen dürfen. Dass sie herausgeräumt und beiseite geräumt werden müssen. Die Frage ist nur, wie mache ich das? Die Sache ist ganz schlicht. Es bedarf einer Entscheidung, die du fällst. Und die du im Gebet vielleicht auch vor dem Zeugen eines Bruders, einer Schwester festmachst, indem du sagst, ich will Enttäuschungen nicht länger auf dem inneren Ofen warm halten, um sie zur Verfügung zu haben, meinen Frust zu rechtfertigen. Denn wenn du damit begonnen hast, deinen Frust zu rechtfertigen, dann bleibt er ein fester Bestandteil deines Herzens. Du kriegst ihn nicht los, du hältst ihn ja warm. Und die Sichtweise auf den Bruder und auf die Schwester mit ihren Begrenzungen ist sehr limitiert, um es mal freundlich zu sagen. Sie ist sehr limitiert. Und der Herr Jesus sagt dir heute, tritt endlich heraus aus deinen Enttäuschungen und halte sie nicht länger fest. Sie binden und blockieren dein geistliches Wachstum. Die müssen herausgeräumt werden. Dann kann auch das eigene Herz gesund werden. Und ich kann einen stabilen Beitrag liefern, dass meine Ehe doch wieder zusammenhält, dass in der Gemeinde Brücken gebaut werden, dass Verschiedenheiten nicht zu Trennungen führen müssen. Und ein zweites, was ich bei diesem 6. Schritt sagen muss, Jesus trägt nichts nach. Er tritt nicht nach und er trägt nichts nach. Freunde, wenn wir wollen, dass in unserer Mitte jemand mal einen Fehler begehen darf, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir nichts nachtragen. Denn wie willst du sonst einen Fehler aufräumen? Wie willst du eine Beziehung wieder auf Null bringen, wenn ich nachtragend bin? Ich war es mal in einer Gemeinde, da ist ein moralischer Zwischenfall passiert. Und da haben die mich eingeladen und gefragt, kannst du nicht mal kommen und dich darum kümmern? Zwei Familien waren da betroffen, ich sage nicht mehr, aber so war es. Und es war dann so, das muss ich wirklich sagen, dass ich gestaunt habe über den Ältestenkreis, der diese Problematik in ganz klarer Weise aufgeräumt hat. Es gab eine Buße, es gab eine Beichte, aber wie es so ist, du kannst einen Fehler machen, kannst das bereuen, das reicht nicht jedem in deiner Gemeinde. Verstehst du, was ich meine? Es reicht nicht jedem. Da gibt es welche, die immer noch mehr verlangen und fordern. Und da hat sich der Ältestenkreis, also der Kirchenvorstand, hingestellt und hat gesagt, wir stehen zur Buße dieser beiden Betroffenen. Und wir erkennen das an. Und wer von jetzt an immer noch redet, baut die Gegenwart des Gekreuzigten in unserer Mitte ab, mit der Spitzhacke in der Hand. Das ist eine klare Haltung, verstehst du? Und so konnte die Sache überwunden werden, ohne dass in den beiden Familien Schäden entstanden sind. Und so möchte Jesus unserer Gemeinschaft Kraft geben und eine Substanz geben, die geistlich verlässlich ist. Die hat auch was mit einer geistlichen Disziplin zu tun. Wenn es bei einer Beichte hat nicht nur die betroffene Person eine Aufgabe und auch nicht nur der Beichtvater, sondern bei einer Beichte hat auch die teilnehmende Gemeinde eine Aufgabe. Und wer mir das nicht glaubt, den lade ich mal ein, Galater 6 zu lesen. Ich kann jetzt nicht darüber reden. Ich möchte euch aber einen Hinweis geben. Galater 6 ist eine einzige Ansprache des Apostels an die Gemeinde, in deren Mitte etwas passiert ist. Mit geistlichen Maßstäben, die da vermittelt werden. Auch die nicht betroffene, das Problem umgebende Gemeinde hat eine geistliche Verantwortung in diesem ganzen Zusammenhang. Und wenn das verstanden wird, kommen wir auf eine neue geistliche Ebene. Auf einmal wächst unser Glaube. Und wenn Menschen in unserer Mitte neu anfangen können, neu geboren werden können, dann ist das eine faszinierende Gemeinschaft, verstehst du? Du findest nicht gleich eine, wo du neu anfangen kannst und wo dir keiner nachträgt und wo alle froh sind, dass das Problem beseitigt sind, weil sie dich gerne in einem guten Licht sehen. Ein gesundes Herz sieht den anderen gerne in einem guten Licht und freut sich nicht an dessen Übel. Und das passiert hier bei Jesus. Das ist Maß und Mitte seines Umgangs mit einem Mann, der sich selber falsch einschätzt. Und letztens, so einen stellt Jesus bei sich ein. Das muss man vorstellen. So einen Mann macht er zu seinem Leiter. Den setzt er in eine Leitungsfunktion an. Es heißt in Johannes 21, wir haben es ja in der Vormoderation gehört, weide meine Schafe. Das heißt, sei ihr Pastor, übersetzt. Kümmere dich um sie. Einen Mann, der öffentlich Jesus verleugnet hat und Buße getan hat, der immer gewackelt hat, dem vertraut Jesus die ganze Gemeinde an. Warum? Weil über die Aufarbeitung dieser Krise eine Liebe zu Jesus entstanden ist, die zugleich demütig ist. Eine Liebe, die zugleich demütig ist. Und das ist die Leitungsverantwortung. Das ist die wichtigste geistliche Qualifikation für geistliche Leiterschaft, dass jemand Jesus liebt und dabei demütig bleibt. Die Hochschätzung der Beichte kommt in diesem Text ja auch zum Ausdruck. Damit möchte ich hier schließen. Eine Beichte ist eine Beichte, wenn sie erst einmal juristisch geschieht. Das heißt, sie beginnt nicht mit neuen Gefühlen, sondern damit, dass ich sage, Jesus, ich habe einen Fehler gemacht und ich nehme jetzt dein vergossenes Blut für mich in Anspruch. Und ich bitte dich jetzt, dass du mich reinigst. Und ich leugne meine Schuld nicht länger. Das ist Beichte. Wer dort ankommt, steht bereits mit einem Bein in der Veränderung seines Lebens. Das ist der Punkt, der alles neu werden lässt. Und dann muss ich das vollziehen. Ich muss es festmachen. Zum Schluss ein Bild. Ich bin mal mit meinem Auto gefahren und das war kurz nach meiner Ägyptenzeit. Und da bin ich jemanden hinten drauf gesemmelt. Also in Ägypten sind sie alle bei Rot gefahren und jetzt kam ich hier nach Deutschland und da war ein guter Deutscher, der hat also bei Gelb schon an der Ampel gehalten. Das war für mich nach so vielen Jahren im Ausland nicht mehr vorstellbar, dass sowas möglich ist. Und da bin ich den hinten drauf gesenzt. Ich denke, oh, der wird sauer sein, du, der spuckt Feuer und Wasser. Bin ich raus, habe mich entschuldigt, habe gesagt, wissen Sie, das ist mein Fehler, da brauchen wir gar nicht rumreden. Ich habe das hier verursacht. Und da stieg ein Mann aus und der war so nett und so freundlich. Der sagt, ach, wissen Sie, geben Sie mir die Nummer von Ihrer Versicherung. Und der war so nett. Der Mann hat in mir die Frage ausgelöst, wenn es umgedreht wäre, ob ich auch so nett gewesen wäre. Ja, und da muss ich sagen, dass da ein paar Zweifel aufgekommen sind in mir. Und als das alles fertig war, habe ich gesagt, Herr Jesus, ich bitte dich, mir mal eine Gelegenheit zu geben, auch mal so nett zu jemandem sein zu dürfen. Ein Dreivierteljahr später war es soweit. Irgendeiner, ich hatte mein Auto abgestellt am Rand, irgendeiner rammelte mit seiner Kiste raus und zermatschte meinen Kotflügel vorne. So, es war dunkel, ich wollte früh losfahren, das Auto fuhr noch, war aber sehr stark verbeult. Auf einmal rannte da einer gestikulierend hinter mir, hallo, halten Sie mal an. Ich sage, was will der denn? Ich war ein bisschen müde und ein bisschen schlecht gelaunt. Ich denke, dass der Tag fängt ja gut an. Sagt er, wissen Sie, ich wollte sich nur darauf aufmerksam machen, Sie haben einen zermatschten Kotflügel und das weiß ich deswegen so genau, weil ich es selber gemacht habe. Dachte ich, na liebe Zeit, das war für mich genau das richtige Thema, was ich brauchte. Schon alleine die ganzen Gänge, die du brauchst, um das in Ordnung zu bringen. Also, ich steige aus, gucke mir das an und ich sehe das Übel. Jetzt kam der alte Tobias Rink in mir hoch. Auf einmal habe ich tief Luft geholt. Und habe gesagt, es kann ja mal passieren. Wissen Sie, wir brauchen keine Polizei. Die war aber schon da, der hatte die schon geholt. Eine Schneewindhaus-Schwester frug mich dann hinten raus, na Puderink, hattest du wieder mit der Polizei zu tun? Ich sage, diesmal war ich aber das Opfer. Ach so, da war das Thema gar nicht mehr interessant. Was ich sagen will ist, Gott möchte unser Herz verwandeln. Damit haben wir begonnen. Und er tut es in einer Weise, indem er uns durch die Krisen unseres Lebens führt, damit wir an der Bewältigung einer Krise wachsen. Und das hat viel mit Jesus zu tun und mit dem Vorbild des Apostels Petrus. Aus ihm ist ein stabiler Mitarbeiter geworden. Und wer heute hier ist und sagt, ich möchte, was meinen Glauben angeht, nicht im Durchschnitt, in einer oberflächlichen Durchschnittsmenge bleiben. Ich möchte auch vorankommen. Der kann das Jesus sagen. Und ich möchte abschließend sagen, dann öffne ihm dein Herz, dass Jesus dir etwas sagen darf über die No-Go-Areas deines Herzens. Lass ihn dort heran an die Konflikte deines Lebens, an die Infragestellungen und an die Brüche. Und dann kann daraus Stabilität entstehen. Eine Stabilität, die ganz wichtig ist. Wisst ihr, warum dieser Fußboden nicht bricht, obwohl wir alle da draufstehen? Weil er Bewährungseisen vermutlich in sich hat. Ich habe das mal bei einem anderen Haus gesehen. Bewährungseisen sind die Eisen, die im Beton drin liegen, die man hinterher von außen nicht mehr sieht. Aber diese Bewährungseisen, die machen einen Fußboden elastisch, sodass er nicht bricht. Und diese Bewährungseisen sind für mich ein Bild für eine Maßnahme, die Gott auch in dein Herz einbauen will. Er möchte dir ein elastisches Herz geben, das sich nach der Erfahrung einer Enttäuschung nicht verbiegt, sondern wieder auf Null kommt, indem er dir dabei zur Hilfe kommt, dein Leben aufzuräumen, wie bei Petrus. Und so kommen wir vom Zusammenbruch zum Aufbruch, zu einer bleibenden Veränderung unseres Lebens. Und wo das Ganze auch in einer Ehe gelingt, kann sie neu werden. Vielleicht sogar schöner werden, als sie am ersten Tag in der ersten Phase jemals war. Und wenn das die Perspektive ist, dass meine Gemeindebeziehung schöner werden kann, als sie jemals war, dass meine Überwindung, dass meine Beziehung zu Menschen, die mich enttäuscht haben, besser werden kann, als sie jemals war, wenn das die Perspektive ist, dann lohnt sich dieser Weg. Und dazu möchte ich Sie und euch alle ganz herzlich einladen. Amen. Ich würde gerne ein Gebet kurz sprechen. Vater im Himmel, und so wollen wir dich bitten, dass du von diesem Text her an unserem Herzen handelst. Dieser Text ist ein Licht, Herr, das uns immer wieder in die richtige Richtung weist. Und nun bitten wir dich, dass wir es auch schaffen, in diese Richtung zu gehen, in praktischen Schritten, in konkreten Schritten, dass etwas konkret wird und dass du Heilung und Hilfe und Erneuerung und Wachstum im Glauben schenken kannst. Danke, dass du an uns festhältst, auch wenn wir versagen, dass wir in deinen Augen unsere Ehre nicht verlieren, auch nach einem Versagen nicht. Und nun hilf bitte, dass wir diese Barmherzigkeit weitergeben können und dass wir sie selber leben. Amen.